Ja, das stimmt wirklich, was wir gerade eben gesungen haben. Wer weiß, was das auf Deutsch heißt? Wie David tanze ich? Wie Daniel bete ich? Wenn Gott mich füllt mit seinem Geist, wie? Und dann haben wir die Vorbilder, dass wir anfangen zu tanzen. Wenn der Heilige Geist kommt, dann verändert er uns. Dann läuft es ein bisschen anders wie normal. Und das hat aber auch damit zu tun, was wir heute als Thema haben, wie wir schon gehört haben. Wir feiern den Sonntag Rogate. Und Rogate heißt bittet. Bittet. Wo kommt dieses Wort her? Es kommt aus dem 7. Vers, aus dem 7. Kapitel des Matthäusevangeliums. Matthäus 7, Vers 7, dort steht das erste Wort, was steht da? Bittet. So wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden, klopft an, es wird euch aufgetan. Daher also der Name dieses Sonntags. Und wie die Angelique gerade eben schon gesagt hat, ich erinnere mich vor einer Woche, da war der, wer war noch hier? Der Christoph Ritter war, glaube ich, hier und der hat hier gepredigt über, worüber hat er noch gepredigt? Ach, der hat ja auch über Gebet gepredigt. Ja, Bruno, fällt dir denn nichts anderes ein, dass du heute dann auch schon wieder über Gebet predigen musst? Ich möchte euch da eine kleine Geschichte erzählen am Anfang. Ich weiß nicht, ob ihr den Pfarrer von Ars kennt. Seinerzeit war das ein ganz, ganz bekannter katholischer Kollege von mir in Frankreich. Ich glaube, mittlerweile lebt er nicht mehr. Der eine Ausstrahlungskraft hatte, der eine Wirksamkeit hatte mit dem Heiligen Geist. Das war phänomenal. Nun, aber nicht alles lief immer nur rund, auch in seiner Pfarrgemeinde, in seiner französischen Pfarre, katholischen Pfarre. Und einmal kamen die lieben Geschwister zu ihm und sagten: Lieber Pfarrer von Ars, du predigst immer dieselben Predigten zu uns. Er hatte nämlich die Angewohnheit, ein Jahr an jedem Sonntag dieselbe Predigt zu predigen und im nächsten Jahr ging das wieder von vorne los. Und irgendwann haben die Mitglieder das tatsächlich gemerkt. Und dann sind sie zu ihm hingegangen und haben gesagt: Lieber Pfarrer von Ars, deine Predigten sind gut, auch beim zweiten, auch beim dritten Mal sind die immer noch gut. Aber kannst du uns nicht auch mal ein paar andere Themen geben, über die du predigst? Es gibt noch so viel, was wir lernen müssen. Dann hat der Pfarrer von Ars kurz überlegt und hat dann geantwortet: Okay, ich mache ein Geschäft mit euch, einen Deal, wie man das heutzutage. Wenn ihr, nachdem ich gepredigt habe, das umsetzt, das tut, was ich an dem Sonntag gesagt habe vom Wort Gottes, verspreche ich euch, dass ich dann am nächsten Sonntag ein anderes Thema wählen werde. Ich finde, da steckt viel Wahrheit drin. Und wir haben über diesen Gedanken auch schon nachgedacht, unter dem Thema Nachfolge. Stellt euch einmal vor, der Heilige Geist wirkt so in diesem Gottesdienst, dass ihr die Predigt hört und ihr seid elektrisiert. Das spricht euch an. Mensch, jetzt bin ich gemeint. Und dann kann es trotzdem passieren, sobald ihr die Außentür hinter euch habt, ins Schloss fallen lassen, habt ihr es wieder vergessen. Es war euch so wichtig, aber es zerrinnt einem regelrecht durch die Finger. Das ist ein großes Problem. Und was machen wir dagegen? Was können wir dagegen machen? Der Liederdichter Paul Gerhardt, kennt ihn jemand? Schon einige Leute. Also 30-jähriger Krieg, Reformationszeit, schon 500 Jahre her. Der hat viele tolle Lieder geschrieben, mit vielen Strophen. Und eins dieser bekannten Lieder ist das Lied Befiehl du deine Wege. Ja? In der zweiten Strophe hat er Folgendes geschrieben: Dem Herrn musst du trauen, also ihm musst du vertrauen, wenn dir's soll wohl ergehen. Auf sein Werk musst du schauen, wenn dein Werk soll bestehen. Mit Sorgen und mit Grämen und mit selbst eigener Pein lässt Gott sich gar nichts nehmen. Es muss erbeten sein. Das heißt also, es führt nichts daran herum in unserem geistlichen Leben, wenn wir erfahren wollen, dass Gott mitten unter uns ist und mit uns auf dem Weg ist, müssen wir Gott vertrauen. Und Gott möchte nicht, dass wir mit unserem Leid nur kommen, mit unseren Sorgen und mit unserem Ärger, Grämen und meinen, wir könnten ihn damit bewegen, dass er etwas in unserem Leben verändert. Er möchte, dass du und ich ihn persönlich bitten. Das ist eine ganz, ganz große Wahrheit, eine ganz einfache Wahrheit. Er möchte gebeten sein. Darum heute der Aufruf: bittet. Rogate. Dazu aus dem Kolosserbrief die Verse 2 folgende, Kapitel 4. Paulus schreibt an die Geschwister in Kolossea: Betet mit allem, mit aller Ausdauer. Betet voll Dankbarkeit gegenüber Gott und ohne in eurer Wachsamkeit nachzulassen. Tretet auch für uns ein, wenn ihr betet, bittet Gott, uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen. Dann können wir das Geheimnis weitergeben, das Christus uns enthüllt hat und für das ich im Gefängnis bin. Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und dieses Geheimnis klar und verständlich verkündigen kann. Verhaltet euch klug im Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde gehören, also jetzt alle weghören, die nicht zur Gemeinde gehören, auch nicht zum Freundeskreis. Verhaltet euch klug im Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde gehören. Wenn sich euch eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, dann macht davon Gebrauch. Eure Worte sollen immer freundlich und mit Salz der Weisheit gewürzt sein. Dann werdet ihr es auch verstehen, jedem, der mit euch redet, eine angemessene Antwort zu geben. Paulus möchte uns in ein Beten hinein verhelfen, das ausdauernd, das fortdauernd ist. Nicht nur punktuell. Nicht jetzt denke ich mal dran und dann wieder lange nicht. Er möchte uns in ein Gebetsleben hineinführen. Ein Beten, das nicht abhängig ist von einer Situation. Was lehrt Beten? Not. Not lehrt Beten. Aber wir sollen nicht nur beten, wenn wir in Not sind. Unabhängig von der Situation. Und unabhängig von unseren Stimmungen. Fühle ich mich gut? Dann bete ich nicht, weil da denke ich nicht dran. Und fühle ich mich schlecht? Bete ich im ersten Moment auch nicht. Erst im zweiten oder dritten Moment, weil dann fällt mir nichts mehr ein, wie ich die Sache ändern kann. Das ist schlecht. Unabhängig von unseren Stimmungen sollen wir lernen, immer mit Gott im Gespräch zu sein. Diese Art der Gebetshaltung gehört zu einem Leben im Glauben. Wer dieses Gebetsleben noch nicht in seinem Glaubensleben so praktiziert, der muss sich nicht wundern, wenn er gewisse geistliche Mangelerscheinungen an dem Punkt hat. Die treten automatisch ein. Das ist wie beim Essen. Wenn ich gewisse Sachen nicht esse, die mein Körper braucht, dann kommen Mangelerscheinungen. In irgendeiner Form. Und so ist es auch im geistlichen Leben und auch mit meinem Gebetsleben. Er redet also vom persönlichen Beten, das im Tagesablauf einen festen Platz und einen notwendigen Raum hat. Mindestens einmal am Tag. Gut. Andere Frage. Wer von euch geht zum Friseur? Okay. Ich gehe schon seit ich meine bessere Hälfte freie schon gar nicht mehr zum Friseur. Sie ist mein Friseur, da bin ich immer beim Friseur. Deswegen leider. Also, aber ich habe es gehört. Beim Friseur, da geschieht so manches. Der Martin Luther, also nicht der Martin Luther King, sondern der Martin Luther, der Reformator, der hatte nämlich auch die Angewohnheit, zum Friseur zu gehen. Und sein Friseur hieß Meister Peter. Und wenn du beim Friseur bist, damals wie heute, kommt man normalerweise immer ins Gespräch. Ein guter Friseur ist der, der den Mund nicht halten kann, der fängt über alles an zu reden, über Gott und die Welt und. Ja, so ähnlich war das auch. Und was glaubt ihr, worüber der Martin Luther mit seinem Friseur gesprochen hat? Da ist etwas überliefert, das ich euch gerne mal zu Gemüte führen möchte. Er hat ihm nämlich Folgendes geraten und auch aufgeschrieben dann. Er hat geschrieben, darum ist es gut, dass man das Gebet am frühen Morgen das erste und am Abend das letzte Werk sein lässt. Also Werk, gute Werke, das, was ich als erstes tue. Was mir als erstes in den Sinn kommt, beten. Und womit ich aufhöre, bevor ich die Augen zumache und weg bin, auch nochmal beten. Man hüte sich dabei fleißig vor falschen, trügerischen Gedanken, die wie die folgenden lauten. Warte noch ein wenig. In einer Stunde will ich beten. Ich muss vorher noch dies oder das erledigen. Denn mit solchen Gedanken kommt man vom Gebet weg in die Geschäfte hinein. Oder in die Gehirnautobahnen. Und diese halten und umfangen einen dann so, dass aus dem Gebet an diesem Tag nichts mehr wird. Das ist die Empfehlung Martin Luthers an seinen Friseur, den Meister Peter. Oder eine andere alte Weisheit, die sagt, wer nicht regelmäßig betet, betet bald nicht mehr. Wer nicht regelmäßig betet, betet bald nicht mehr. Ich glaube, wir alle stehen eher heutzutage in der Gefahr, dass unser Gebet irgendwo versandet oder sich in Luft auflöst, also gar nicht praktiziert wird, als dass wir zu viel beten und ins Plappern hineinkommen würden. Diese Gefahr gab es natürlich auch früher. Das hat man auch angekreidet, ja. Nicht nur Worte machen, sondern auch da sein beim Gebet. Aber ich glaube, das ist nicht mehr unsere Gefahr heutzutage. Unsere Gefahr ist eher, dass unser Gebet sich auflöst, nicht stattfindet. Zu wenig stattfindet. Ich persönlich merke, wie wichtig es für mich ist, einen festen Punkt in meinem Leben zu verankern. Nun bin ich ja ein professioneller Christ. Das könnt ihr euch nicht leisten. Aber selbst als Christ, der auch noch dafür bezahlt wird, dass er Christ ist, muss ich schlau sein, um das wirklich am Tag fest zu installieren. So, da ist der Punkt, wo ich bete. Wenn ich das nicht mache, dann schleudere ich genauso wie jeder andere durch den Tag und im Endeffekt habe ich gar nichts gebetet. Und am nächsten Tag habe ich es auch vergessen. Und hier wollte ich es eigentlich machen und naja, da ist es mir gelungen und dann habe ich es aber auch wieder vergessen. Ich muss mich auch dahinter klemmen, dass das wirklich eine Ordnung ist in meinem Leben, an der ich festhalte. Beten am Morgen, beten am Abend, beten am Tisch. Das rät Martin Luther. Beten am Abend, beten am Morgen, beten am Tisch. Und ich muss einfach meine Familie, wo ich herkomme, zitieren. Das war eine römisch-katholische Familie, von der ich sehr viel geistlich profitiert habe, jedenfalls in der Praxis, dass wir immer, wenn wir am Tisch saßen, gebetet haben, und zwar am Anfang und am Ende. Und ich finde es kurios, wenn ich beobachte, wie freikirchliche Christen es ohne Mühe schaffen, sich an den Tisch zu setzen und zu essen. natürlich auch machen. Deswegen kommt man jetzt nicht in die Hölle. Aber ich verpasse eine Chance, mir hier einen festen Punkt einzurichten, in der Kommunikation mit Gott zumindest ein Danke zu sagen. Ich meine, hier in Österreich haben wir natürlich die schöne Gewohnheit zu sagen, Mahlzeit. Aber viele wissen gar nicht, was das bedeutet. Denn Mahlzeit heißt eigentlich in der ausführlichen Form gesegnete Mahlzeit. Das ist quasi schon wieder ein Segensspruch, den ich spreche und ich habe schon wieder gebetet. Aber darauf kommen die meisten, glaube ich, heute nicht, wenn sie das sagen. Das wäre schon ein kleiner Anfang. Zu sagen oder bewusst das zu machen oder noch besser zu danken. Herr, jetzt haben wir hier den Tisch wieder voll. Danke. Martin Luther rät morgens, abends und am Tisch. Wobei es bei uns, muss ich natürlich ehrlich sagen, immer wieder Diskussion ausbrach. Soll man am Tisch beten? Immer, wenn es Essen gibt oder nur, wenn das Essen dampft? Das sind auf jeden Fall die klassischen Zeiten, die Gelegenheiten des Alltags. Und bitte, es geht ja nicht um das viele Worte machen beim Beten, wenn ich jetzt darüber rede. Man muss nicht viele tolle neue Worte machen. Ich persönlich war immer fasziniert, wenn unser Rektor der Bibelschule gebetet hat. Der hat zwar in Englisch gebetet, aber mehr und mehr habe ich dann verstanden, je mehr ich Englisch konnte. Er hat so eine gebildete Sprache, da ist kein Wort, was zweimal vorkommt. Und Wahnsinn! Davon rede ich aber gar nicht. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass ich mich zu Gott kehre und das Gespräch suche. Mit ihm rede, ihn wahrnehme, Glauben praktisch ausdrücke. Und da ist es dem anderen eine Hilfe, wenn er ein vorformuliertes Gebet hat. Aber es muss kein vorformuliertes Gebet sein. Dem anderen ist es eine Hilfe, ein freies Gebet zu sprechen. Aber es muss kein freies Gebet sein. Dem einen schränkt das vorformulierte Gebet ein. Braucht seine Freiheit, ich muss meine eigenen Worte finden. Und der andere möchte lieber spontan sein und das sagen in einem spontanen Gebet, was ihm gerade so durch den Kopf geht. Alles ist okay. Hauptsache, betet. Wichtig ist, dass wir regelmäßig innehalten und Kontakt mit unserem himmlischen Vater aufnehmen. Ich versuche das zum Beispiel auch dadurch, dass ich das Gebet unseres Herrn benutze. Das wird natürlich auch viel zu wenig bei uns praktiziert, wie jetzt zum Beispiel bei den anderen Kirchen. Wie oft betet ihr das Vaterunser? Also ich habe es mir jetzt angewöhnt, immer wenn ich dann mit dem Auto auf dem Weg bin zum Religionsunterricht, spreche ich definitiv an Vaterunser, dann bete ich auch noch anderes, aber das Vaterunser bete ich auf jeden Fall. Und ich lasse mir auch von keiner Stimme einreden, pass bloß auf, dass du das jetzt auch wirklich ganz bewusst von vorn bis hinten und langsam sprichst, weil sonst ist es nichts wert. Das ist großer Quatsch. Jesus hat uns dieses fertige Gebet gegeben, dass wir es gebrauchen sollen und dass wir dadurch natürlich auch lernen sollen. Und für mich ist es immer wieder eine Hilfe, das zu sprechen, auch wenn ich schon für den Unterricht an meiner festen Gebetszeit gebetet habe. Du bist im Kontakt und du bist automatisch anders unterwegs. Eine Hilfe an dieser Stelle. Paulus gibt aber noch zwei weitere Tipps, neben dem, dass wir beten sollen, regelmäßig beten sollen. Er spricht darüber, dass wir wach sein sollen beim Beten und er spricht darüber, dass wir die Fürbitte nicht vergessen sollen. Ein etwas jüngeres Lied, nicht von Paul Gerhardt, sondern von Heino Tangermann, das einige von uns durchaus kennen, heißt: Vergiss nicht zu danken, dem ewigen Herrn. Er hat dir viel Gutes getan. Uraltlied. Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn. Er hat dir viel Gutes getan. Paulus hat wohl dieselbe Erfahrung wie wir gemacht, dass wenn wir anfangen zu beten, wir sehr, sehr schnell bei unseren Anliegen und Wünschen gelandet sind. Das ist einfach so. Wie jemand mal schön gesagt hat, das, was uns belastet, die Schwierigkeiten, die uns im Moment beschäftigen, die liegen viel weiter vorne bei uns auf der Zunge, sodass, wenn wir anfangen zu beten, wupp, kommt das als erstes raus. Bitte, hilf mir. Bitte, tu doch. Du siehst, wie ich und so weiter und so fort. Wir drehen uns im Gebet um uns selbst und verlieren den Blick für das Weite. Und wenn wir uns um uns selber drehen, dann haben wir nicht diese Inspiration, die Gott uns geben möchte, diese Kraft, die wir brauchen, die uns dieses Gebet auch schenken will. Ich versuche uns in der letzten Zeit durch eine gewisse Übung in dieses Beten hineinzukommen, das vielleicht auch nicht so unsere Tradition ist, nämlich wie am Anfang des Gottesdienstes, dass wir Psalmen lesen, gemeinsam lesen. Psalmen sind nichts anderes als Gebete, die natürlich früher vertont waren und wir haben diese Töne nicht mehr. Aber wir können sie gebrauchen, um zu beten, sie zu unseren Gebetsworten werden zu lassen. Und es hat eine Wirkung, wie aufgeräumt du jetzt hier sitzt oder nicht und versuchst das mitzusprechen oder nicht. Es hat eine Wirkung, wenn ich anfange, diese Gebetsworte zu sprechen. Hat es. Und noch mehr, wenn ich sogar bewusst dabei bin. Und auf einmal höre, was da drin steckt und wie es mich auf einmal anspornt und begeistert. Einer dieser Psalme, der eben auch sehr gut ist für das, was wir gerade besprechen, der sagt, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Jetzt sind die Bibelleser unter uns wieder gefragt, welcher Psalm sagt, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Also ein Psalm sollte uns auf jeden Fall einfallen. Das ist der Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ein ganz wichtiger Gedanke, vergiss es nicht. Zum Gebeten gehört wache Aufmerksamkeit. Wir sollen, wie Paulus meint, wach mitverfolgen, was Gott tut. Und es stimmt nicht, dass Gott untätig ist, dass nichts passiert. Das ist Blödsinn. Gott wirkt in dieser Welt. Gott wirkt in deinem und in meinem Leben. Wir müssen aber aufmerksam werden, wach werden, das wahrzunehmen. Ob das in unserem Leben ist, ob das in unserer Familie ist, ob das in unserer Gemeinde ist oder ob das in unserer Stadt ist, in unserem Land, in dieser Welt. Der Hinweis von Paulus versucht uns, in diese Sehschule hineinzubringen oder heutzutage heißt das Achtsamkeitsübung. Hört sich auch schön an. Es ist beides wichtig. Achtsam werden. Hab Acht. Auf dich selbst und auf dich, das um dich herum und auf Gott. Zum wahren Beten gehört der Blick über den persönlichen Bereich hinaus. Und die Frage, die uns interessieren darf, heißt, wie geht es denn dem Reich Gottes? Habt ihr euch diese Frage schon mal gestellt? Wie geht es denn dem Reich Gottes? Wie geht es der Königsherrschaft Gottes, um das mal anders auszudrücken? Das Reich Gottes oder die Königsherrschaft Gottes war das Lieblingsthema Jesu. Da hat er, glaube ich, die meiste Zeit darüber gepredigt. Das Reich Gottes ist angebrochen, mitten unter euch. Jesus war der Anfang dieses Reiches. Mit ihm hat es sich ausgebreitet und es breitet sich heute noch aus. Unter uns, in uns, um uns herum. in dieser Welt. Wie geht es dem Reich Gottes? Wahrscheinlich haben wir diese Frage zu wenig im Blick. Wie geht es dem Reich Gottes? Wie geht es der neuen Welt Gottes? Der neuen Schöpfung Gottes? Aber diese Frage müsste uns eigentlich elektrisieren. Tag und Nacht sollten wir darüber bewegt sein, wie geht das Reich Gottes weiter? Wie kann es sich weiter ausbreiten? Was geschieht in unserer Baptistengemeinde? Wofür können wir dankbar sein? Ja, positiv. Worüber können wir dankbar sein, was Gott tut in unserer Gemeinde? Wofür können wir hier danken? Welche Nachrichten erreichen uns aus der Mission, die uns dankbar machen? Wer hat eine aktuelle Information vom Missionsfeld? Sowas inspiriert. Sowas zeigt uns, Gott ist unterwegs, Gott tut was. Vielleicht nicht gerade hier, aber dort. Und dann ist das so toll, dass es bei uns auch wieder was auslöst. Und es geschieht was. Wir hören und reden viel von zurückgehenden Zahlen und zurückgehender Bedeutung der Kirche. Selbst im katholischen Österreich ist das so. Da ist viel Verdruss, da ist viel Frust. Aber Leute, Gott ist am Werk. Lassen wir uns da nicht schlecht reden. Gott ist am Werk. Und dafür können wir ihm nicht genug danken. Darüber will er bedacht sein. Natürlich dürfen wir auch Bitten bringen, aber wir dürfen nicht vergessen zu danken. Wer wach dankt, lernt das Staunen. Und wird davor bewahrt, zu meinen, dass alles immer nur schwieriger wird und immer schlechter und immer dunkler in dieser Welt, in dieser bösen Welt. Wer sich auf das Heute fixiert und das dann noch mit der Vergangenheit, der glorifizierten Vergangenheit vergleicht, ist doch klar, dass er pessimistisch wird. Wer das Kommen des Reiches Gottes im Blick hat, der hat ein Ziel vor Augen, das leuchtet. Der hat Grund zum Danken, denn dieses Reich Gottes lässt sich nicht aufhalten. Niemals. Christus hat es angestoßen und er wird zurückkommen und wird allen zeigen, dass dieses Reich besteht und alles übersteht. Dahin sollen wir schauen. Davon sollen wir uns inspirieren. Paulus folgt Jesus, der in seinen Gleichnissen seine Jünger auch immer darauf aufmerksam gemacht hat, wach zu sein, auf dieses Kommen hinzuschauen, auf den Bräutigam, der da kommt. Waches Beten dient der Vorbereitung auf den Tag des Herrn, wie es so schön heißt in der Bibel. Betet also mit wacher Dankbarkeit. Last but not least bittet der Apostel Paulus um die Fürbitte der Geschwister in der Gemeinde Kolossea. Bitte betet für mich. Aus welcher Situation hat Paulus nochmal diesen Brief geschrieben? Er war im Gefängnis. So, stellt euch vor, wir sind im Gefängnis und wir schreiben einen Brief und wir bitten unsere Geschwister, bitte betet für mich. Was sollen die für mich beten? Du bist im Gefängnis und du bittest deine Geschwister, bitte betet für mich. Was sollen die für dich beten? Ja, normalerweise, dass ich hier so bald wie möglich aus dem Gefängnis wieder rauskomme, oder? Klar. Nee, überhaupt nicht klar. Also jedenfalls bei Paulus nicht. Paulus bittet nicht darum, dass er so schnell wie möglich aus dem Gefängnis rauskommt. Obwohl es da sicherlich unangenehmer war wie heutzutage in den Gefängnissen. Sie sollen bitten, dass Gott eine Tür für das Evangelium aufstoße. Das ist seine Bitte. Und dass er das Geheimnis Christi so sagen kann, dass es die Menschen hören und annehmen können. Nicht Paulus sieht sich im Mittelpunkt des Geschehens. Wie es mir geht, ist jetzt ganz wichtig. Aus dem Glauben heraus ist das sekundär, wie es mir geht. Das Erste, was wichtig ist, ist das Reich Gottes, ist das, was Gott am Herzen liegt. Und ich kann fragen, wie kann ich in meiner Situation Gott am besten verherrlichen? Wie kann das Reich Gottes in meiner jetzigen Situation am besten voranschreiten? Das ist die Frage. Nicht, dass ich so schnell wie möglich aus dem Gefängnis rauskomme. Vielleicht sollst du gerade im Gefängnis wirken. Und das hat Paulus getan. Und das hat Paulus auch verstanden. Das ist seine Größe. Eine Tür für das Evangelium zu öffnen, das hat sich Gott selbst vorbehalten. Keiner von uns kann die Tür der Herzen öffnen, anderer Menschen. Da stehen wir einfach machtlos da. Keiner kann diese Gleichgültigkeit brechen, die uns oft gegenübertritt, wenn wir über den Glauben reden. Das schaffen wir nicht. Wir stehen ohnmächtig davor und finden keine Worte. Gott hat es sich vorbehalten, Türen zu öffnen. Türen für das Evangelium. Und wir sollen dafür bitten, dass dieses Evangelium in die Menschen hineinfindet. Gewaltsames Vorgehen hilft da überhaupt nichts. Geistlich lässt sich überhaupt nichts erzwingen. Gar nichts. Aber wir dürfen unseren Herrn um offene Türen für das Evangelium bitten. Und Paulus hat das selber am eigenen Leib erfahren, wie gnädig und wundersam Gott für ihn Türen geöffnet hat. Und wie Paulus möchte auch ich euch bitten, dass ihr für mich betet, wenn ich jetzt predige, wenn ich jetzt hier rede, dass wer jetzt auch immer hier sitzt, das empfängt. Das ist nicht meine Größe, das ist nicht mein Wirken, wenn etwas von Gottes Wort, von Gottes Wahrheit auf einmal auf fruchtbaren Boden gelegt wird. Betet dafür, dass das gelingt. Betet dafür, dass Menschen, die mich aufsuchen, um sie seelsorgerlich zu beraten, Hilfe finden. Denn ich sitze oft dann auch da und weiß im ersten Moment nicht, ja, wie kann man da helfen? Aber Gott findet Wege, uns zu benutzen, dass Hilfe stattfindet und wir seine Werkzeuge sind. Darum betet auch für mich, dass durch meinen Dienst Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus finden. Das heißt also, lasst uns miteinander nicht müde werden, auch darum zu bitten, dass die Verkündigung des Evangeliums weltweit auf offene Ohren und offene Herzen stößt. Weltweit haben wir das Reich Gottes weltweit im Blick. Dazu gehören wir hier vor Ort und die ganze Dimension, die zum Reich Gottes gehört. Wir sollen uns diesen Horizont aufreißen lassen von Gott und sehen, was Gott tut und wie er uns gebraucht. Dass das offenbare Geheimnis Christi so weitergesagt wird, dass es gehört und geglaubt wird. Wie hat einer so schön gesagt, beten ist gewiss nicht alles. Beten ist gewiss nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Das gilt auf jeden Fall für uns hier, in unserem Glaubensleben, in unserem Gemeindeleben. Beten ist nichts alles, aber wo wir mangelhaft unterwegs sind, da kann auch nur mangelhaft etwas geistlich vorangehen. Paulus ermutigt uns, andauernd zu beten, wach zu danken und demütig zu bitten, dass Gottes Wort Grenzen überschreitet und bei denen, die es hören, Glauben schafft. Wir haben viel zu beten. Und all unser Beten steht unter einer großen Verheißung.